Und dann habe ich ja das ganze Semester haben wir ja für den Rahner verbraucht, sodass also der Pascal in diesem, jetzt nicht dran kommt, sondern erstmal der Antipode und Freund, das sind ja die beiden großen Leute da nochmal, Hans Urson Balthasar, und da will ich heute über sein Leben sprechen und dann weiter über seine Werke und Dinge. Und dann wird der Pascal wahrscheinlich in diesem Semester gar nicht mehr drankommen, sondern erst im nächsten. Aber das sehen wir ja, weil wir es ja so locker machen, wie wir es machen. Wir haben keine Eile, wenn man an irgendwas hängen bleibt, bleibt man hängen. Und wenn es weitergeht, geht es weiter. Aber so sieht es aus. Also deswegen muss ich anfangen mit der Bitte um Ihre Nachsicht, dass das da so ist. Und ich hätte es vorher merken sollen, ja, habe es eben nicht. Das war also der Fehler. Ein junger Mann hatte gerade gesagt, er sagt, ja, dann kommt er jetzt nicht, weil er diesen Zettel da gesehen hat. Der wollte auch zu Pascal. Ich fand es andererseits richtig, denn so lange ist es noch nicht her, dass wir Pascal hier behandelt haben bei uns, auch gelesen, sehr ausführlich. Aber wir werden heute einen Nietzsche-Text haben, wenn wir bis dorthin kommen, wo er sagt, eben Pascal ist einfach der Größte und da gibt es sonst nicht. Insofern schließt das dann schon an und setzt fort. Aber jetzt also Hans Urs von Balthasar und etwas über sein spannendes Leben erstmal und diese Geschichte danach. Wenn man bei Pascal heißt es, um ihn da zu zitieren, wenn man einen Menschen sieht und dann an ein Buch denkt, ist das ein schlimmes Zeichen. Nicht? Der sagt ja, der Mensch soll eben nicht nach seinem Buch bestimmt werden oder dergleichen, sondern als er selbst, als Mensch. Und zwar nur als Mensch. Das sei eigentlich der Punkt, um sich da nicht so zu spezialisieren. Bei Balthasar ist es so, dass man gesagt hat, der hat mehr Bücher geschrieben, als andere Leute überhaupt in ihrem Leben lesen. Und das ist auch tatsächlich wahr, es ist unglaublich. Also dieser Mann, was der jedes Jahr vorgelegt hat, das werden wir dann ein bisschen sehen. Und er hat auch, es gibt eine, in der Bibliothek gibt es ein Fach zu unserer Vorlesung, wo die Damen von der Bibliothek auch Bücher hingestellt haben. Wo sie, es gibt ein Lesebuch über ihn von Pater Löser und Pater Kehl gemacht, so wie es das über Rahner ja auch gegeben hat, dieses Buch, wo sie so eine Auswahl durch seine Werke haben. Sie haben Sachen über ihn. Ich kann jedem raten, das steht auch da, ein kleines Büchlein von ihm zu lesen, das heißt »Glaubhaft ist nur Liebe«. Das ist ein kleines Taschenbuch im Johannes Verlag. Da haben sie den ganzen Mann so in seinem Kern und Quintessenz. Denn er hat ja abgeschlossen mit einem großen 15-bändigen Werk. Das ist der Unterschied zu Rahner. Rahner hat in dem Sinn kein Hauptwerk geschrieben, sondern er hat seine Qualifikationsschriften gemacht. Und dann sind es eigentlich nur gesammelte Aufsätze bei ihm gewesen, gesammelte Schriften bei Rahner. Während Balthasar hat diesen Entwurf gehabt, einer großen, eines theologischen Gesamtwerks, in, wie gesagt, im ganzen 15 Bänden. Und er hat das tatsächlich abschließen können in seinem Leben und hat dann nochmal so ein kleines Bändchen danach, zur Zusammenfassung nochmal gemacht. Das ist einfach ein anderer Typ in der Arbeit, als es Rahner war. Bei mir ist ja auch eher so wie bei Rahner, meine Bücher sind eigentlich außer den Qualifikationsschriften auch nur so entstanden, dass es eigentlich immer dann aus Schriften, aus Zeitschriftenbeiträgen oder so zustande gekommen sind. Dann hinterher ein bisschen umgeformt und eingebaut. Bei ihm ist das anders. Und deswegen hat er selber, das steht auch dann, glaube ich, dabei in dem Apparat, hat er dreimal so ein Bändchen geschrieben, wo er so einen Zugang zu seiner Bibliografie macht. Also erstmal die Bibliografie überhaupt ist schon mal so ein Bändchen. Und dann erklärt er das so ein bisschen, erläutert das, einen Zugang zu seinen Büchern, die er dort gemacht hat. Er war ein sehr großer Mann und sein Neffe Henrici, eben dieser, also der Weihbischof, sagt auch, er war in jeder Hinsicht, sagt er, für uns alle ein wenig zu groß. Weil er wirklich also ein sehr großer Mann war, so dass er unweigerlich immer so runterguckte, ohne dass er also runterguckte, aber ging ja nicht anders. Und eben auch mit dem, was er geschrieben hat, gemacht hat, gelesen hat, gewirkt hat. Das ist wirklich erstaunlich, wie das möglich ist, in einer solchen Breite und in einem solchen Wissen und in der Breite auch der Interessen. Also an sich wollte er ursprünglich Dirigent werden, also die Musik. Und er hat dann auch irgendwann seine Stereoanlage verkauft und hat mir auch mal gesagt, er geht auch nicht mehr ins Konzert, weil er sagt, wenn er sich die Partitur anguckt, so gut singen, spielen die das doch nie. Weil er das einfach dann hört und das auch einfach so kann oder läuft. Und dann war so der nächste Punkt Germanistik und da was machen und tun. Und so hat er dann ja einen Verlag gegründet und dort also jedes Jahr Bücher übersetzt, aus dem Französischen, aus dem Italienischen, was sich so ergab. Also ganz wichtige Bücher, die wir in Deutschland haben, aus der katholischen Theologie und Philosophie, haben wir nur in diesem von ihm gegründeten Johannes Verlag, der jetzt auch wieder Johannes Verlag Einsiedeln schreibt. Das war dann so ein bisschen so ein Wandel zwischendurch. Und jetzt heißt er auch wieder so Johannes Verlag Einsiedeln. Die Bücher sind immer sehr preiswert, weil der Verlag überhaupt nichts verdienen will, sondern der will nur die Bücher unter die Leute bringen und gucken. Da gibt es zum Beispiel auch vom Louis dann die große Scheidung oder so für 6 Euro oder 7 oder so Geschichten. Also einfach so eine Breite von christlicher Literatur und Literatur überhaupt. Aber das werden Sie sehen, wenn ich ein bisschen so über ihn spreche. Also der Anfang war diese Dimension des Musikalischen und dann kommt hinterher so alles mögliche andere. Also erstmal schon die Familie, das ist ein altes Luzerner Patriziergeschlecht. Da gehören also Offiziere, Staatsmänner, Gelehrte und Geistliche hinein, Äbte und Äbtissinnen, Chorherren und so etwas und ein Jesuitenprovinzial in Mexiko. Also das ist schon also so eine Familie, die da schon ganz da drin lebte. Die Gründung der Stadt- und Kantonsbibliothek Luzern geht auf seine Vorfahren zurück. Sein Vater war Kantonsbaumeister und verantwortlich für den Bau der St. Karli-Kirche und auch anderer moderner Bauten in der Schweiz. Also es ist einfach diese Breite der Kultur. Während wir ja bei Rana hatten, dass der sagt, er hatte keine Hobbys und keine anderen Interessen eigentlich, sondern er hat gesagt, ich bin ein Schulmeister und arbeite von morgens bis abends. Mal geht er in den Zirkus und Eis wird gegessen im Sommer, das ist wahr, aber sonst gab es da eigentlich nichts. Er hat auch gesagt, ich mache auch keinen Urlaub, ich verstehe gar nicht, warum die jungen Jesuiten dauernd Urlaub machen müssen, nicht? Sondern man ist eben in der Arbeit drin. Balthasar hat in dem Sinn auch keinen Urlaub gemacht, weil er unentwegt eben am Schreiben, Übersetzen und am Vermitteln war, was sich dort tat. Also das muss man einfach mitsehen, wo das so hineingehört. Verwandt mit dem ungarischen Märtyrerbischof Apo von Göhr oder so. Also steckt einfach in so einer Breite drinnen. Und von vornherein in der von seiner Großmutter geführten Pension, wo er zusammen mit einer wenig älteren Tante den größeren Teil seiner Kindheit verbrachte, da ist klar, dass er Deutsch, Französisch, Englisch, die hat er einfach so gesprochen. Also und gelesen und da, das ist einfach selbstverständlich. Hier kommt dann noch Latein und Griechisch dazu und so. Die anderen Dinge, das ergibt sich noch. Und von dort her auch so gelernt, diese geistreich gehobene Lebensweise, eben sowohl der reisenden Engländer und alles, was da dort hineingehört, also diese ganze Breite aus dieser Künstlerfamilie hinaus, das muss man mitsehen. Er hat zum Beispiel, wenn wir nachher schon sehen, er hat nach 25 Jahren so ein Band der gesamten Lyrik von Claudel vorgelegt auf Deutsch. Und den Seidenen Schuh, den hat er 5-mal, also immer übersetzt und nochmal verbessert und so, der ist immer in seiner Sprache aufgeführt worden. Den habe ich das erste Mal in Münster gesehen, das war 57 oder 58. Und dann später nochmal hier gab es eine ganze Tagung in der Katholischen Akademie hier mit Aufführung, dann hinterher auch hier in München. Da war noch der Sohn vom Claudel da. Und ich habe da auch ein Referat gehalten, war da auch mit dabei, so damals. Also das muss man einfach sehen. Es ist unglaublich, wie jemand die Kraft und die Zeit hat, alles das zu machen, zumal er zwischendurch immer auch krank war. Und das also trotzdem geschafft hat. Aber wir werden es ja sehen. Also das war so der Hauptinhalt seiner Kinder- und Jugendjahre, bildet wie gesagt die Musik, wo er hat das absolute Gehör gehabt und hat eben dann eben nach dem Tod von der Adrienne von Speyer, von der wir ja reden müssen, seine Stereoanlage verschenkt, weil er den ganzen Mozart auswendig konnte. Also, braucht es andere nicht. Seit den ersten umwerfenden musikalischen Eindrücken der S-Dur-Messe von Schubert, etwa fünfjährig, ich zitiere ihn, und der Pathetik von Tschaikowski, etwa achtjährig, verbrachte ich endlose Stunden am Klavier. Im Kolleg Engelberg kam das Mitwirken in Orchestermessen und Opern hinzu, aber als ich mit Freunden für die letzten 2,5 Gymnasialjahre nach Feldkirch hinüberwechselte, war die dortige Musikabteilung so lärmig, dass einem die Lust am Spielen verging. So ist das halt bei den Jesuiten. Ne? Das ist also Jesuitern und Kantat, hat man so gesagt früher. Ne? Das ist also eine andere Sorte Menschen dann. Die Universitätssemester in dem armen, beinahe hungernden Nachkriegs-Wien entschädigten durch eine Überfülle an Konzerten, Opern, Orchestermessen. Und seitdem ich bei Rudolf Allers, das ist ein wichtiger Mann für ihn gewesen, Arzt, Philosoph, Theologe, Übersetzer von Anselm und Thomas, sagte, und als ich dann bei ihm wohnen durfte, spielten wir abends meist eine ganze Mahlersymphonie vierhändig durch. Mit dem Eintritt in den Orden war damit automatisch Schluss. Hat also geschrieben in seinem Rückblick. Nicht? Also das ist schon mal so, um das zu sagen, was nachher gar nicht mehr vorkommt, weil das dann ausfällt. Und zu dieser musikologischen Jugendgeschichte ist dann noch also zu ergänzen, dass er tatsächlich schwankte zwischen dem Musik- und dem Literaturstudium. Er erinnert einmal den streitbaren Redakteur der Schweizer Kirchenzeitung an die gemeinsame Gymnasialzeit und sagt, du warst damals schon ganz schrecklich fleißig, während ich ewig musizierte und Dante las und nachts auf dem Schlafsaalbett stand, um ein wenig Licht für den Faust zu erhaschen. Tja. Weshalb er also dann vom Abschluss des Gymnasiums dann die Benediktiner verlassen hat, das wissen wir nicht, und zu den Jesuiten gewechselt hat, das hat man also nicht, jedenfalls, ich weiß es nicht, und der Henrici auch nicht oder so, das, er hat es jedenfalls gemacht. Und da hat dann eben die Literatur und die Philosophie die Überhand gewonnen über die Musik. Aber auch dort hat das nicht lange ausgehalten. Er ist ein Jahr vor dem Abitur, ist er mit zwei Schweizer Mitstudenten, haben die gesagt, wir haben genug studiert und haben dann in Zürich heimlich die Fremdenmaturität gemacht. Also das Abitur einfach so nebenher dann. Anschließende Germanistikstudium bis zum Doktorat, 28, bestand aus 9 Hochschulsemestern, abwechselnd in Wien, Berlin und Zürich. Und in Wien eben entdeckte er vor allen Dingen Plotin, der ihm ganz wichtig war dort, und die indische Welt. In Berlin hat er Spranger gehört und eben Guardini mit seiner Kierkegaard-Vorlesung. Und in seiner großen germanistischen Dissertation ist das Kernkapitel auch eben ein Kapitel einer Gegenüberstellung, die inzwischen ja ganz normal geworden ist, nämlich Kierkegaard und Nietzsche. Da kann man ja auch bei Jaspers lesen, nicht? Dass er sagt, nach dem großen deutschen Idealismus kommen diese beiden. Er sagt, es ist gefährlich, man darf denen nicht verfallen. Man darf weder ein Kierkegaardianer werden, noch ein Nietzscheaner. Aber seit es die gibt, muss man alles anders lesen als vorher. Und das ist ihm dort also bei Guardini begegnet, in den Berliner Vorlesungen. Aber das Wichtigste war für ihn tatsächlich, eben, wie gesagt, dieser Rudolf Allers, mit, wo auch dann die Psychoanalyse dazugehört, die mittelalterliche Philosophie und Theologie, dass das dort mit hineingehört und mit einbezogen ist von Anfang an. Das gehört dazu. Und zugleich ist zu sagen, die letzte und erste Gabe, sagt Henrici, ein selbstverständlicher, von allen Zweifeln unangefochtener Glaube, der bis zuletzt im besten Sinn kindlich geblieben ist. Also das ist auch ein Unterschied etwa zu Rana, wo also Stärke auch so, nicht als ob Rana nicht ständig also im Glauben drin stand, aber mehr so diese Diskussion über neue Formulierungen und Suchen. Hier ist wirklich eigentümlich, wie so selbstverständlich er da und kindlich in diesem Glauben gestanden ist, durch sein ganzes Leben hindurch, bis eben zum Schluss. Er verdankt in seiner Familie, namentlich seiner Mutter, die täglich eben den steilen Weg von unserem, ich zitiere wieder, von unserem Haus hinab in die Messe ging, und erinnert sich an stille und ergriffene Messe bei den Franziskanern dort, wo er auch getauft worden war und die erste heilige Kommunion hatte, und er so einfach so dazugehört, von Anfang bis zum Ende, da ist gar keine Frage. Dass er Priester werden wollte, davon war nie die Rede, kein Gedanke daran. Das hat auch ausdrücklich geschrieben, das ist ihm nie in den Sinn gekommen. Sonst kommt das ja so frommen Leuten, so Jugendlichen irgendwann da in den Sinn, nicht? Ich sagte, nö, war eigentlich nie, sondern er lebte da einfach drinnen, wo das so mit hineingehört. Und er lernt dann also in Wien vor allen Dingen, also sagt er, der zerrissene Pantheismus Mahlers rührte mich tief an, Nietzsche, Hofmannsthal, George traten ins Gesichtsfeld, die Weltuntergangsstimmung von Karl Kraus und die offensichtliche Korruption einer zu Ende gehenden Kultur. So hat er es geschrieben, so im Rückblick auf das Wien dieser Jahre. Und dieser Glaube brachte ihn dann dazu, dass er in seiner Dissertation die moderne deutsche Literatur theologisch fragen wollte nach ihrem Verhältnis zu den letzten Dingen. Das war also seine Idee. Was hat so die große deutsche Literatur? Was hat die zu sagen zur Eschatologie? Die war ja damals auch noch, hat man gesagt, die gab es gar nicht. Das eschatologische Büro war geschlossen, nicht? Irgendwann ist das erst neu entdeckt worden, dass diese Dimension dazugehört. Dass er das hier versucht hat und legt die vor und schreibt also im Vorwort, die Arbeit hieß dann zur Geschichte des eschatologischen Problems in der modernen deutschen Literatur. 1930. Die tatsächlich nur einen Abschnitt aus dieser größeren Abhandlung bildet, da entschuldigt er sich und schreibt, das Neuartige und vielleicht Gewagte dieses Versuchs rechtfertigt vielleicht ein gewisses Bangen, mit dem ich es der Veröffentlichung übergebe, die Art, wie hier Philosophie und Theologie zur Erläuterung von Kunstwerken und diese umgekehrt, ohne wesentliche Rücksicht auf ihre ästhetischen Qualitäten, zu problemgeschichtlichen Untersuchungen herangezogen werden, mag befremden, und der Erfolg solcher Methode wird ihre einzige Rechtfertigung sein. So hat er also in seinem Vorwort geschrieben und hat ein Summa Cum Laude dafür bekommen, 219 dichte Seiten. Und Sie wissen, wie klein damals noch die Dissertationen waren. Also die Hegel-Arbeit über die Hegelsche Trinität, als ich an der saß, da gab es vorher eine Arbeit aus Köln von Anfang des Jahrhunderts, das waren 20 Seiten. So war das mal. Heute schreiben die Leute alle solche Bände. Nicht? Das war damals noch nicht üblich. Und da macht er also tatsächlich also hier 219 dichte Seiten, ob das einfach das enorme Wissen da hineingehört, die ungeheure Belesenheit, oder ob das der Erfolg der Methode ist, wissen wir nicht. Jedenfalls ist das so gewesen. Und noch vor Abschluss der Dissertation macht er 30-tägige Exerzitien bei Pater Kronseder, also eben nicht 3 Tage oder 5 oder eine Woche, sondern wirklich die ganzen, also 30 Tage in einem durch. Und da trifft ihn, er hat es auch mir so gesagt, sagt er, kann auch heute zeigen, wo der Baum da steht, wo ihn das wie ein Blitz getroffen hat, Gott beschlagnahmt ihn. Hat vorher überhaupt nicht dran gedacht. Und danach auch noch nicht ans Priestertum. Das ist also der Punkt. Also vorher an überhaupt weder Orden noch Priestertum gedacht oder so. Und er sagt, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, noch heute nach 30 Jahren, ich zitiere, könnte ich auf dem verlorenen Waldweg im Schwarzwald unweit von Basel den Baum wiederfinden, unter dem ich wie vom Blitz getroffen wurde. Und doch war es weder die Theologie noch das Priestertum, was damals blitzartig vor meinem Geist trat. Es war einzig und allein dies, du hast nichts zu wählen, du bist gerufen, du wirst nicht dienen, man wird dich in Dienst nehmen, du hast keine Pläne zu machen, du bist nur ein kleines Steinchen in einem Mosaik, das längst bereit steht. Ich brauche nur alles zu verlassen und nachzufolgen, ohne Pläne zu machen, ohne Wünsche und ohne Einsichten. Ich brauchte nur dazustehen, zu warten und zuzusehen, wozu man mich brauchen könne. Ich denke, das gehört bei ihm wirklich wichtig, deswegen bleibe ich heute einfach bei seinem Leben, denn viele kennen das nicht oder wissen das nicht. Und das muss man schon ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man auch seine Sachen dann liest oder so, wo es dann zwischendurch ganz bloß in der Ästhetik oder sonst wie vorgeht, dass das also so der Hintergrund ist. Und wo er diese Berufung vergleicht dann mit der sogenannten ersten Wahlzeit, die Ignatius anschreibt, sagt, es gibt drei Formen, wo man die Lebenswahl treffen kann, dass man eben hin und her überlegt, wie das ist, oder dass andere einem da raten oder dazu helfen, oder dass man eben unmittelbar von Gott selber gepackt wird. Und das hat er dann auch in seinem Abschiedsbrief an die Jesuiten, als er dann den Orden verlassen hat, wo ich ihn auch ein Stück daraus vorlesen will, wo er das auch nochmal anspricht und sagt, es gibt Leute, die sagen, diese erste Wahlzeit, dass man vor Gott gerufen ist, sei für besondere Genies oder so etwas, sagt überhaupt nicht, sondern es gab es auch bei anderen Leuten. Bei Paulus, der sagt auch, er kann nichts dafür, dass er da jetzt predigen muss und verkünden muss, wehe, wenn er es nicht täte. Er wurde in Beschlag genommen. Das ist ein Wort, was dann Levinas wieder benutzt. Er sagt, man wird zur Geisel genommen. Wie besessen wird man? Das ist dasselbe Wort nochmal, dann Obsess und Obsession oder so im Französischen, nicht? Also dieser Gedanke der völligen Beschlagnahmung, so drückt das Levinas aus, dass das hier eintritt. Und zwar, sagt er, nicht wegen Verdiensten, sondern wegen ihrer Ignoranz auf völlig, also unerwartete Methode, dass das dann ein Ruf zum Priestertum wird, das stellt sich erst allmählich heraus. Wenn ich damals, als es nur darum ging, mich hinzugeben, schon die Lebensform der Säkularinstitute gekannt hätte, hätte er das wohl damals schon probiert. Denn das ist ein wichtiger Schritt gewesen, um das gleich vom Weg zu nennen. Es gibt ja so Bücher wie von Dirks, Die Antwort der Mönche, wo man zeigen kann, wie die großen Orden der katholischen Kirche immer Antworten in eine bestimmte Krise und eine bestimmte Zeit sind. Die Dominikaner, die Franziskaner, die Jesuiten dann im Zusammenhang mit Reformationen oder so Geschichten, ne? Dass das wirklich so Rufe sind, oder man kann es frömmer ausdrücken und sagen, Geschenke Gottes an seine Kirche in solchen Krisensituationen. Und er hatte diesen neuen Blick, gesagt, toll, die Orden muss es auch weitergeben, und er hat viele Leute auch in die Orden geschickt, sei es in Jesuitenorden oder zu den Benediktinern oder so, wenn die bei ihm Exerzitien gemacht hatten oder wo das war. Aber seine eigentliche Entdeckung oder Erfindung sind die Säkularinstitute, das heißt Leute, die keine Tracht tragen, die keine Vorschriften haben in der Form, sondern die als Laien unauffällig arbeiten, aber eben die drei Gelübde leben. Also die leben wie die Ordensleute, ganz strikt, Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam am Obern, aber dann ihren Dienst tun, so in der Arbeit, sagte, das sei eigentlich die neue Form, wo die Kirche lernen muss, nicht mit sich beschäftigt zu sein, wie sie das ja jetzt wieder im Moment wieder ganz wüst da ist, da in Rom, nicht? Und sind da ineinander verbissen, dass man da guckt, wo gehört das eigentlich hin, nicht? Das heißt, nicht, dass man da bei sich bleibt oder um sich kreist, sondern dass man eigentlich weggeht. Das ist so, wie also der Sauerteig eben in den Teig muss und nicht für sich bleibt. Und da verschwindet. Nicht? Und so sagt er, muss die Kirche eigentlich aus sich weggehen und herausgehen und in dieser Weise da sein. Das hat er für den weiblichen Zweig, da werden wir schon sehen, hat er das begründet. Es gab auch welche Priester, der männliche Zweig ist nicht so richtig geworden, aber es sollten eben wirklich drei Zweige werden für diese Johannesgemeinschaft, die er dort im Auge hatte. Johannes ist der Name, um es gleich zu sagen. Also es gibt ja so klassischerweise diese Vorstellung von den drei Kirchen, Petrus, Paulus und Johannes. Petrus ist stärker eben römisch mit dem Amt und so, mit dem Rechtlichen und der Hierarchie oder so, das ist Petrus. Paulus, das ist vor allen Dingen eben der Heilige und der Apostel der reformierten Christen, also der Christen der Reformation, die sind von dort her bestimmt. Die Ostkirche hat immer gesagt, Johannes ist es in erster Linie, und das ist bei ihm auch. Das sagt, das ist der wirklich entscheidende Mann, der ihm da geholfen hat und wo er sich immer wieder darauf bezieht. Deswegen heißt der Verlag so und heißt dieses, und nicht der Täufer, sondern der Lieblingsjünger, der ist gemeint, nicht damit, der dort hineingehört. Dass das einfach mitgegeben ist. Und so sagt er, als sich das also dann herausstellt, dass dann der Weg in die Gesellschaft Jesu, sagt er, am nächsten war, und dass er nach Abschluss seines Doktorats, nach dem allzu frühen und qualvollen Tod seiner Mutter, die dieses schwere Sterben für ihren Sohn aufgeopfert hat, und nach dem Ordenseintritt einer jüngeren Schwester, ist er dann in das Noviziat in Tisis bei Feldkirch eingetreten als 1929. Als Novize dort. Und dann kommt jetzt so die reguläre Ordensausbildung, und unter der hat er fürchterlich gelitten, wie das die Leute, also fast alle dort sagen, weil das war ja noch die Neuscholastik, das war schulmäßig, wurde dort also das vermittelt. Und da spielte das Spirituelle im Studium als Studium keine Rolle. Das wurde zwar am Anfang gesagt, dass man nur mit reinem Herzen die Wahrheit finden kann oder so, aber dann sah es so aus, als könnte man wirklich jetzt zwingende Beweise vorlegen. So haben wir das damals gelernt, ob es nun die Gottesbeweise sind oder andere, eben in Latein und in der sauberen Logik da durchgeführt, die klassische Scholastik in großer Distanz noch, das fing dann allmählich an, dort anders zu werden, zum deutschen Idealismus. Aber das hatte ich ja schon mal gesagt, wir brauchten damals, ich habe damals auch noch gebraucht, noch Indexerlaubnis, um Kant zu lesen oder Descartes zu lesen. Das war einfach gesperrt. Das kam also für fromme Katholiken nicht in Frage. Das muss man einfach mitsehen nochmal. Das war also hier, da hat er dann hier, also in hier in Pullach hat er eben studiert, die Philosophie, und das hier erlitten dann durch. Und dieser Ordenseintritt bedeutete natürlich zuerst mal Verzicht und Verlassen. Nicht bloß Musik, sondern auch das literarische und kulturelle Leben. Und wenn man bei ihm liest, in dieser, da werden wir ja drüber reden, dieses große 15-bändige Werk, dann hat er ein Band, der gehört auch zu denen, die er am liebsten hatte, da stellt er einfach große Theologen oder Literaten vor, und dann kommt da eben auch der Jesuitenphilosoph, der Englische, der Hopkins vor, und wo er so schildert, wie der darunter gelitten hat, dass ihm erstmal auch der Orden gesagt hat, jetzt werden keine Gedichte mehr geschrieben, bis der hinterher dann wieder gesagt hat, doch, schreiben Sie mal, nicht? Wo man einfach merkt, wie er das so schreibt, dass er sein eigenes Erlitten haben, auch dieser Situation, nochmal mit durchschlägt, also dass das hier gefehlt hat. Eben, wo er schreibt, das Ästhetische liegt eben der Gesellschaft Jesu nicht und Brillanz steht dem Jesuiten nicht an. Das hat Hopkins so geschrieben. Nicht? Und das trifft sich dann dort noch einmal. Also, sodass er das wirklich ganz dürr und geistlos gefunden hat, was ihm wichtig war bei diesem Schmachten in der Wüste der Neuscholastik, ich zitiere ihn, nicht? Das waren eben andere Lehrer und nicht zuletzt Pschyvara, der hier in den Stimmen der Zeit war und ein unglaubliches Genie war. Der hat also noch mehr und schneller gelesen als der Lehmann. Der las eben in der Nacht 3 Bücher oder 4 oder 5, nicht? Und hat dann am nächsten Tag einen Artikel dazu geschrieben oder hat mit den Leuten diskutiert. Ganz frisch und neu immer so die Auseinandersetzung und übergescheit. Ist ja nach dem Krieg dann auch nervenkrank geworden und war dann in Behandlung. Das ist ein unglaubliches Genie und das ist ein ganz wichtiger Mann gewesen, sowohl für Rana, da tauchte der Name ja schon auf, wenn Sie sich erinnern, wie bei Balthasar. Der hat selber auch viel Lyrik geschrieben, etwas sehr steil und ekstatisch und ein ganzes Liederbuch gemacht und so Geschichten, aber eben zugleich eben auch intensiv gearbeitet und gelesen und das auch verlangt von dort her. Und das war auch nicht besser, als er dann zur Theologie nach Frankreich ging. Er hat also seine Theologie studiert, nicht in St. Georgen oder irgendwo, sondern in Fourvière und schreibt dann da auch, diese Vorlesungen dort, da war von Nouvelle Théologie nichts zu merken. Ich wundere mich noch heute, dass für dieses arme Fourvière ein solcher Mythos erfunden werden konnte. Denn da war auch nichts, sie machten auch Neuscholastik. Aber eben nicht bloß, sondern da ist er auf Lübeck getroffen und hat die Kirchenväter entdeckt, so wie Mrane auch. Also die große Erneuerung der ganzen Theologie im letzten Jahrhundert hängt zusammen mit der Wiederentdeckung der Kirchenväter und ihrer Art, mit der Bibel umzugehen. Das war vorher völlig vergessen und weg, das las man nicht mehr, weil ja leider diese merkwürdige Trennung entstanden ist zwischen der wissenschaftlichen Theologie und der spirituellen Theologie. Die lief für sich. Natürlich sollten die Leute beten und fromm sein, aber das war so getrennt, das gehörte nicht zusammen. Während klassischerweise in der Mönchstheologie gehörte das immer zusammen und war so in einem, in der Ausbildung. Aber hier kommt jetzt eben diese Universität und das intellektuelle Training oder so und das andere läuft nebenher extra, dass das so geht und wächst nicht richtig zusammen. Und das wurde dann erst anders durch die Wiederentdeckung der Kirchenväter. Auch Rahner hatte, das erinnern Sie sich noch, hat ja so angefangen, seine theologische Dissertation hat er gemacht über die Geburt der Kirche aus der Seite Jesu. Und natürlich von den Kirchenvätern her, wer kommt sonst auf so ein Bild, nicht? Keine Neuscholastik. Dass man da also sieht und sieht, was man da macht. Und diese Freunde, also Bouillard und Mallarmé und so, das war eben für ihn wirklich prägend und wichtig und eben besonders de Lubac, die beiden, diese Lebensfreundschaft, die sie hatten, hat ja alle wichtigen Dinge von Lubac übersetzt ins Deutsche, die liegen dadurch vor zum Teil. Und umgekehrt hat Lubac eben auch gesagt, der Balthasar sei also der gebildetste Mensch, den er überhaupt je kennengelernt hätte, was da im Ganzen da ist. Noch als Jesuit, also 46, schreibt er, das ganze Studium im Orden hindurch war ein verbissenes Ringen mit der Trostlosigkeit der Theologie, dem, was die Menschen aus der Herrlichkeit der Offenbarung gemacht haben. Ich konnte diese Gestalt des Wortes Gottes nicht ertragen, hätte mit der Wut eines Samson um mich hauen können, mit seiner Kraft den ganzen Tempel einreißen wollen und mich selber darunter begraben. Aber es war, obschon die Sendung sich regt, das Durchsetzen wollen meiner Pläne, das Leben aus meiner unendlichen Indignation heraus, dass es so war. Ich sagte das aber fast niemandem. Pschuvara verstand alles, auch ohne Worte. Sonst war niemand da, der es hätte verstehen können. Ich schrieb die Apokalypse, das ist jetzt das dreibändige Buch, was er aus seiner germanistischen Doktorarbeit gemacht hat, mit einer Verbissenheit, die gewaltsam, koste es, was es wolle, eine Welt in ihren Grundlagen umzubauen sich vornimmt. Es hat wirklich den Eingriff von Basel gebraucht, auch vor allem die alles lösende Güte des Johannes, um auch in mir die Rabiatheit des Willens in wirkliche Indifferenz zu überführen. Also Indifferenz ist ja das Wort, was Ignatius im Zentrum stellt. Indifferenz heißt wörtlich, dass ich keine Unterschiede mache. Aber das ist das Gegenteil von gleichgültig. Sondern ich muss ganz zurücktreten, meine Wünsche völlig herausnehmen. Also wenn Sie das Exerzitienbuch anstehen, dann kommt dann in der zweiten Woche, wo es auch so um die Wahl geht, wird extra gesagt, man muss so weit kommen, dass man auch das Kreuz nicht mehr liebt als das Kreuz nicht oder Leidentum nicht mehr oder weniger als das andere. Also man muss völlig, völlig ganz brauchbar sein, ohne dann selber was zu bestimmen. Das ist eigentlich sein Ziel, dass das herauskommen muss in dem Meditieren des Lebens Jesu, seines Sterbens, seines Auferstehens, dass man sagt, um mich geht es überhaupt nicht. Ich werde eingesetzt, wo ich eingesetzt werde, aus. Das ist mit Indifferenz gemeint. Und dass er das von dort her eben hier aufnimmt. Und da ist eben Pschuvara wirklich dieser wichtige Mann, der niemals sein Lehrer war, auch nicht in Pullach wohnte, sondern in München. Aber eben, sagt er, ein ausgezeichneter und unerbittlicher Mentor. Er zwang einen, die Schulphilosophie in Gelassenheit zu lernen, und darüber hinaus sich, wie er es tat, mit allem Modernen zu befassen. Augustinus, Thomas, Hegel, Scheler, Heidegger, alles muss her und eben in dieser Sicht bearbeitet werden. Und dem begegnet er dann auch in den Sommerferien jedes Jahr dann wieder, wenn er aus Fourvière nach München kommt, um da seine Arbeit weiterzumachen und hat dann selber 2 Jahre an den Stimmen der Zeit auch gearbeitet mit Pschuvara. Und in der Zeit eben auch so dann in diese Arbeit hineingewachsen. Das ist das, was dort wirklich hingehört. Und eben auf der anderen Seite dann Henri de Lubac. Eben, das sind so die beiden theologischen Lehrer und Freunde, wo er gelernt hat, was Theologie eigentlich sein kann. Und das muss unglaublich sein, in welcher Weise eben da Lubac für die Leute zur Verfügung stand, Papiere und Notizen und alles, also einfach an die Leute verteilt hat oder hingegeben hat, nur damit die das machen und tun. Und da kommt dann eben auch die Kenntnis der französischen Dichter dazu, Peggy hat er viel übersetzt. Ich hatte ja damals überlegt, ob ich nicht über Peggy eigentlich mich habilitiere. Und dann bin ich doch dem Rat von Lehmann gefolgt und habe dann über das Heilige geschrieben. Aber das ist schon ein unglaublicher Dichter, kann ich nur jedem von Ihnen empfehlen. Sein Grundgedanke, er hat also Jeanne d'Arc, der kommt in Peggy, kommt aus Orléans und das ist seine große Heilige, die Jeanne d'Arc. Und sein großes Thema ist die Hoffnung für alle. Die Hoffnung für alle. Wir werden es dann sehen, das ist noch das Thema der letzten Wochen und Monate von Balthasar, wo die konservativen Katholiken auf ihm rumhacken und sagen, er ist ein Heretiker, er betet die Hölle leer oder so Geschichten. Nicht? Das hat er von dort her übernommen. Das ist das Grundthema von PG, dass alle gerettet werden müssen. Nicht, wie angeblich Origenes gesagt hat, dass dann alle in den Himmel kommen, weil anders kann es gar nicht sein. Darüber hat Lübeck eigens ein Büchlein geschrieben, wo er Origenes verteidigt gegen diese Lesart und sagt, das ist nicht wahr. Der hat nur gesagt, wir müssen für alle hoffen. Aber so liest man das in den normalen Handbüchern so, dass der das vertreten hat, die sogenannte Apokatastasis Panton. Also die Versöhnung von allen, weil man sagt, sonst hätte Gott verloren und Jesus hätte verloren. Verlieren tut die Liebe nie, denn entweder sie bekehrt mich oder sie erträgt mich und löscht mich nicht aus, weil Gottes Liebe unbedingt ist. Der liebt ja auch den Teufel. Natürlich liebt er den Teufel, denn lieben heißt, kurz gesagt mit Hannah Arendt, volo ut sis, ich will, dass du seist. Und wenn der Teufel ist, dann heißt es, Gott liebt ihn. Kann man beim heiligen Thomas auch so lesen. Und da diese Liebe unbedingt ist, bemisst die sich nicht an unserem Verhalten. Gott liebt nicht weniger, wenn man ihn nicht richtig liebt, sondern er liebt weiter und gibt weiter einem die Kraft zum Nein sagen, zum anderen Leute verführen, zu allem Möglichen machen, was wieder andere Leute empört. Sondern Gott könnte sich doch ein bisschen zurücknehmen, tut er nicht, nicht. Sondern er bleibt bei seiner unbedingten Liebe, das ist gar keine Frage. Deswegen reicht das nicht, dass wir unbedingt geliebt sind, das ist schon eine tolle Sache. Aber es reicht nicht, denn das werden wir auch, wenn wir in der Hölle landen würden. Sonst kommt schon darauf an, dass wir selber anfangen zu lieben. Nicht? Aber diese Basis ist erstmal unveränderliche Situation, die da ist. Und das kommt beim PG so deutlich durch. Und das müssen Sie bedenken, in der damaligen Zeit, wo man noch glaubte, eben, dass zum Beispiel ungetaufte Kinder in die Hölle kommen. Und er hatte drei Kinder und er hat eine ungläubige Frau geheiratet. Der war nicht verheiratet. Und dann wurde das Kind krank. Und er hat es nicht getauft, weil er sagt, die Kinder gehören in erster Linie meiner Frau. Und wenn die sagt, die werden nicht getauft, dann darf ich die nicht taufen. Was hat er gemacht? Das Einzige, was er machen konnte, ist zu Maria gegangen, nach Chartres. Und hat gesagt, du musst helfen. Und darum ist er so der große Dichter der Hoffnung und der große Dichter der Kathedrale von Chartres. Also das sind so Leute hinein, oder George Bernanos zum Beispiel. Ich habe gelesen, jetzt hat eine Neuübersetzung von dem Hauptwerk von George Bernanos gemacht, die Tagebuch eines Landpfarrers. Das ist ja eine berühmte Verfilmung. Also es gibt zwei Bernanos-Bücher, die eben da berühmt verfilmt sind. Das erste war Die Sonne Satans. Da hat dieser Franzose, der jetzt in Russland ist, wie heißt er noch? Ja, der hat da den Kaplan gespielt, der da mit dem Teufel sich darum streitet, oder dem Pfarrer. Und den letzten Film, den hat Bresson gedreht und ist damit berühmt geworden. Das ist einer unserer berühmten großen Regisseure, der christlichen Regisseure. Und es ist ein fantastischer Film, wenn man den also sehen kann. Aber das Buch ist natürlich noch mal toller, wenn man das liest. Warum da eine neue Übersetzung gemacht werden musste, weiß ich nicht. Aber ich habe es nur gelesen, dass die also da ist. Ich habe immer gesagt, das ist der französische Dostojewski. Wenn ich mal sage, der Shakespeare ist ja einfach irrwitzig. Also der Levinas hat gesagt, alle Philosophie, verwandelt er da so einen Satz von einem Amerikaner, sagt er, alle Philosophie sind eigentlich Fußnoten zu Shakespeare. Also niemand kennt den Menschen so wie Shakespeare und behandelt das in aller Breite. Aber vor einem weicht Shakespeare aus. Er hat keine Sache geschrieben über den Konflikt Gott und Mensch. Das macht Dostojewski. Dafür muss man Dostojewski lesen. Oder eben den französischen Dostojewski. Und das wäre George Bernanos. Wo sie also diese Dramatik und Dimension haben, die da auftaucht und sich da meldet. Also die hat er dort kennengelernt und übersetzt, also wie gesagt, den Seidenen Schuh, also 5-mal und seine ganze Lyrik da nach 25 Jahren in der großen deutschen Ausgabe, das sind 6 Bände, glaube ich, oder 8 Bände, also der ganze Claudel und den Band über Lyrik, den hat ganz zur Gänze, also Balthasar, herausgebracht und übersetzt. Das nimmt er mit. Allerdings nimmt er gerade aus Lyon auch mit eben eine Anfälligkeit für Darm- und Halskrankheiten, die ihn sein Leben lang begleiten werden, obwohl er dann immer wochenlang oder auch länger ausfällt mit der Arbeit, weil es einfach nicht geht, bis er dann wieder arbeiten kann. Also dem ringt er nochmal dieses Riesenwerk auch ab, dass man das mitsehen muss, dass das auch dazu gehört, dass das dort auftritt. Und dann wird er eben im Juli 36 hier in St. Michael geweiht von Faulhaber zum Priester. Und bei der Primitz im kleinen Familienkreis hält er dann selber die Predigt, weil er sagt, ihr wollt doch nicht hören, wie der Pater Gutzwiller predigt, den könnt ihr sonst auch hören, sondern ihr wollt ja hören, wie ich predige. Also hat er selber seine Primitz-Predigt gehalten für die Leute. Und zwar hat er gepredigt über die Mitte der Wandlungsworte. Nämlich Benedixit fregit diditque. Also er segnete, er brach und er gab. Darüber hat er gepredigt und sagt, so geht das eben uns als Priestern. Wir werden, weil wir gegeben werden, werden wir gebrochen und natürlich gesegnet, damit das Ganze geht. Er hat eine Weile dazu geschrieben, weil er segnete, brach er und weil er dich brach, konnte er dich verschenken. So hat er das in seiner Predigt, also dem Familienkreis gesagt, der also seine Primitz gefeiert hat. Und hat eben das Brechen mit einem solchen Nachdruck, schreibt Henrici, gesprochen, dass einem das lebenslang im Gedächtnis geblieben ist. Das ist ja wichtig, nicht? Dass man das richtig sieht. Also die Leute, die Theologie studieren, die lernen ja, Theologie ist ja nicht der Glaube, sondern Theologie sind Theorien über den Glauben. Und da lernt man auch lernen die Theologiestudenten auch bei der Theologie dann der Eucharistie zum Beispiel kennen und sagen, ja, Opfern heißt eigentlich töten und deswegen gibt es schon die beiden Gestalten, Brot und Wein, und dann wird das Brot nochmal gebrochen, als ob das was mit Töten und Vernichten zu tun hätte. Das hat was zu tun mit Verteilen und sonst gar nichts. Aber das sitzt so in dieser Vorstellung drin, bis hin zu der, habe ich ja schon öfter angesprochen und Sie gebeten, das zu lassen, also nicht zu reden von Holocaust für den Völkermord an den Juden, sondern von Shoah zu sprechen, was auf Hebräisch Verwüstung heißt, während Holocaust ist ein griechisches Wort und das heißt ganz Verbranntes. Aber verbrannt werden die Ochsen da im Opfer nicht deswegen, damit sie weg sind, sondern die werden verbrannt, weil die Götter nur den Rauch aufnehmen. Also es ist keine Zerstörung der Opfergaben, sondern das ist die Weise der Zubereitung. Das ist so, wie wenn eine Frau kocht. Aber es geht nicht ums Kaputtmachen, sondern es geht um die Zubereitung. Das Brot wird gebrochen, weil man dem anderen ein Stück gibt davon. Aber das ist vielen Leuten nicht klar. Die sind da irgendwie dann so fixiert auf dieses Auslöschen. Im Deutschen nochmal, weil wir das Wort Opfer ja leider auch für alles Mögliche benutzen. Ein Opfer eines Verbrechens oder einer schweren Krankheit nennen wir auch Opfer. Da ist von Hingabe nicht mehr die Rede. Und dann sollte man wenigstens das nicht tun, wenn man über die Tötung der Juden redet, als ob die geopfert worden wären. Nicht, nicht geopfert worden, sondern die sollten zerstört werden. Nicht? Dass das hingeht. Und so nimmt er das jetzt für seine Primitzpredigt, also Benedixit fregit deditque. Und dann ist er 2 Jahre eben noch Mitarbeiter an Stimmen der Zeit, wie schon gesagt, um die eigenen Bücher auch fertigzustellen. Und dann darf er wählen zwischen 2 Sachen, also der Provinzial und der General, die sagen, entweder er soll nach Rom gehen und dort ein Institut für ökumenische Theologie begründen mit anderen Jesuiten, oder er soll nach Basel gehen, dort als Studenten- und Akademikerseelsorger. Da waren ja damals, in der Schweiz waren die Jesuiten noch verboten. Die Leute wussten zwar, wer da welcher ist, aber man durfte das nicht auf einen Brief schreiben oder so, und das wurde nicht offiziell gesagt. Und er geht eben nach Basel, oder sehe ich, jetzt haben wir die Zeit rum, jetzt machen wir erst unsere Pause und dann geht es da weiter. Dann wird er jetzt Seelsorger für Studenten und Akademiker in Basel, und dort begegnet er Adrian von Speyer, und da kommt eben das, was dann passiert. Dann machen wir nach der Pause weiter. Schönen Dank. Und wenn Sie so nett sind, machen Sie das Fenster auf.